Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, guten Abend. Könnte man fast schon sagen, nach dem ausgedehnten Vorgespräch.
ja, ich habe auch gesagt, komm, lass uns schnell anfangen. Laber.
Ja, das kann passieren.
Das kann passieren.
Gut, dann lass uns heute zügig in die Sendung einsteigen, nachdem wir natürlich heute wieder keinen Kooperationspartner haben. Falls da draußen irgendeiner ist, der uns unterstützen möchte in Form einer Kooperation, der darf sich gerne bei uns melden.
Wie war das? Phishing vor Werbepartnern anstatt vor Kompliments?
Ja. Also es klopfen ja einige Werbepartner an, aber die lehne ich ab, sagen wir es mal so. Es gibt da nämlich auch einige,
nicht jeder kommt in den Podcast. Ja.
Genau, hier ist es nur auserwählte Inhalte oder auserwählte Werbepartner. Gut, aber Apple, lass uns zu den Kernthemen der heutigen Sendung kommen. Apple möchte die WWDC mit iPhones abfilmen. Das hat der Mark Gurman berichtet in einem relativ detaillierten Artikel auf Bloomberg. Warum auch nicht? Da denke ich, kann man einiges mit produzieren und
Ja, vor allem, welche Möglichkeit würde sich dann mehr anbieten als die WWDC jetzt? Nachdem sie ja zig Promofilmchen, Filme, Werbespots made with oder filmt mit iPhone oder so produziert haben, teilweise ja auch wirklich von Namen, oder von bekannten Namen, bietet sich die WWDC doch jetzt gerade an dafür.
Ja, wenn nicht Apple, wer sonst, sage ich jetzt mal. Und es gibt natürlich auch viele Zubehörprodukte, die das Ganze auch realisierbar machen. Mhm. Ich meine, die nehmen ja nicht das nackte iPhone und sagen, damit nehmen wir das auf, sondern ein paar Ansteckobjektive etc. Es gibt ja spezielle Zubehörhersteller, die auch Premium-Produkte und auch Produkte im Enterprise-Bereich dafür produzieren. Und die natürlich da nochmal eine ganz andere Qualität ermöglichen und auch das ganze iPhone noch zu einer ganz anderen Aufnahmetechnik oder zu einem ganz anderen Camcorder pushen. Sagt man noch Camcorder heute? Zu einer ganz anderen Videokamera, sagen wir es mal so. Ja. Und passend dazu gibt es auch noch einen extrem interessanten TechCrunch-Artikel. Nämlich TechCrunch schaut hinter die Kulissen von American Idol. Das ist die amerikanische Version von Deutschland sucht den Superstar. Oder Deutschland sucht den Superstar ist die deutsche Version vom American Idol. Ich glaube, so rum ergibt es eher einen Sinn. Weil Copycat wird wahrscheinlich die deutsche Version sein. Jedenfalls ist dort auch der Lionel Richie tätig. Entweder sitzt er sitzt in der Jury. Und zumindest sieht es so aus, dass sie ja auch einige Aufnahmen von zu Hause aus machen bezüglich der aktuellen Situation. Und was nehmen sie als Aufnahmetechnik? Sie nehmen iPhones. Und auch da sieht man in diesem Artikel, das Ganze wird nicht nur mit einem iPhone aufgenommen, sondern mit drei Stück. Und auch mit sehr viel Zubehör, zum Beispiel ein Rig-Mount, wo dann noch verschiedene Anbauteile aufgesetzt sind, ein Ringlicht um das iPhone herum etc. Also da sieht man auch, dass man mit Zubehörprodukten arbeitet. Und in diesem Artikel dröseln sie das halt ein bisschen auf, wie diese Vor-Ort-Aufnahmesituation bei Lionel Richie zu Hause aussieht. Ja, gibt da diesen schönen Satz, drei iPhones, ein Lionel. Ja, so sieht's aus. Schöner Artikel, sollte man sich mal durchlesen. Wir verlinken das in den Shownotes. Und aufgrund dessen, denke ich, ist es auch ohne weiteres möglich, dass die Teile der WWDC mit einem iPhone filmen zu können. Ich meine, wenn es eine professionelle Filmproduktion schafft, vernünftigen Content damit auf die Beine zu stellen, dann sollte das Apple auch ohne weiteres schaffen.
Ja, vor allem, ich bin nur gespannt, mal bei Apple auch nochmal so ein Behind the Scenes vielleicht dann bekommt, welche Technik sie eingesetzt haben. Ich hatte nämlich eben kurz nochmal im Apple Store geguckt. Die haben ja unter anderem auch diese Moment oder die Linsen von Moment. Und das Zubehör von Moment im Store würde sich natürlich schon auch anbieten.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Wenn man es schon im Store hat.
Ja. Ja, du hattest auch noch ein Corona-Thema. Ach so, ja, ja, stimmt,
genau. Den Leinen hatten wir ja gerade abgefrühstückt.
Ja, ja.
Und zwar hat Apple jetzt ihre Mitarbeiter informiert, dass es in naher Zukunft wieder soweit sein wird, dass die Mitarbeiter zurück in die Büros können. Mhm. Als erstes wahrscheinlich halt alle, die an Hardware ja, gearbeitet haben. Es waren ja in der Zwischenzeit auch Leute noch bei Apple vor Ort, beziehungsweise in den Technologiezentren oder Datacentern, da wo halt Leute vor Ort sein müssen, um den Betrieb zu gewährleisten oder Wartungen durchzuführen, waren die Leute auf jeden Fall auch schon die ganze Zeit über da, die momentan halt Homeoffice gemacht haben, sind, wie gesagt, jetzt informiert worden, in welchen Schritten demnächst wahrscheinlich schon auch wieder im Büro gearbeitet werden kann. Ich bin mal gespannt, inwieweit wirklich jeder dann dieses Jahr auch wieder in die Büros zurückkehrt. Wenn man mal guckt, dass andere Firmen auch gerade in den Staaten, die ihre Leute auch ins Homeoffice geschickt haben, beziehungsweise auch schicken mussten, teilweise jetzt gesagt haben, wer will, kann auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten, ist nicht gezwungen, wenn halt die Situation sich jetzt entschärft, beziehungsweise es so weit überstanden ist, wieder zurück ins Büro kommen zu müssen. Und die auch angekündigt haben, ihre Mitarbeiter im Homeoffice quasi finanziell zu unterstützen, ja, was Anschaffung, Arbeitsgerät betrifft etc. Bin ich mal gespannt, inwieweit das bei Apple dann eventuell da auch oder bei anderen Firmen dann auch nochmal vielleicht irgendwann soweit ist. Wir hatten ja das Thema Homeoffice auch schon öfter mal angesprochen, dass Mitarbeiter auch gerade bei uns in Deutschland, wo es teilweise noch ein recht schwieriges Thema ist, vielleicht jetzt erkennen, dass Homeoffice nichts Böses ist und nichts Schlechtes ist und dass man da seine Arbeit mindestens genauso gut geschafft bekommt wie ja, im Büro vor Ort. Und dass sich das vielleicht so ein bisschen in den Köpfen jetzt so einfindet, ja, und vielleicht auch beibehalten wird oder zumindest mal nicht rigoros eingestellt wird wieder, ja, sobald halt sich die Lage entspannt, sondern man da was Positives dann auch mit rausnimmt und das entsprechend dann weiterhin ja beibehält, ja, weiterführt, eventuell ausbaut, ja, den Mitarbeitern die Möglichkeit da gibt, wo es halt machbar, sinnvoll ist, ja, dass man da das, wie gesagt, halt mitnimmt. Muss man mal abwarten. Ich sehe das ja in Deutschland ein bisschen skeptisch. Unsere Regierung hat ja überlegt, das eventuell gesetzlich noch zu verankern. Aber inwieweit das Sinn macht, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, man muss nicht alles irgendwie mit Gesetzen regeln. Gerade jetzt, wo der Arbeitgeber, wie gesagt, eigentlich gesehen hat, dass es auch funktionieren kann.
Ja, das ist richtig. Ich bin auch nicht dafür, dass man das unbedingt gesetzlich verankert. Und es gibt auch Firmen, die können es schaffen, es im Moment auch nicht, das so umzusetzen, wie sie es gerne wollen. Und die haben auch im Moment eine sehr notgestrickte Homeoffice-Situation. Und wenn man denen jetzt noch in Zukunft noch mehr Druck macht, als sie ohnehin schon haben, aus ihrer Not heraus, ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Sache. Allerdings könnte es natürlich auch den Schubs in die richtige Richtung geben, das ein bisschen auszubauen und auch nach der Corona-Krise das Thema Homeoffice in Angriff zu nehmen. Mhm. Ich denke, einigen Firmen wird es gut tun, dass es verankert wird und dass sie das in Angriff nehmen und dass sie ein bisschen dazu gezwungen werden oder nicht nur ein bisschen, sondern faktisch dazu gezwungen werden. Und ich denke, es gibt aber genauso viele, die das dann freiwillig umsetzen und realisieren werden. Ja. Ja, und es gibt auch natürlich ganz viele Berufe, wo es gar nicht geht. Also
ja, ich sage ja, da wo es möglich ist, ja, wo es sinnvoll ist und wo man jetzt ja auch gesehen hat in der Zeit, dass es halt funktioniert. Es ist natürlich immer die Frage, funktioniert es jetzt, weil es funktionieren muss? Und wie würde es funktionieren, wenn es halt normales Tagesgeschehen wäre? Aber warum sollte es nicht unbedingt funktionieren, ja, wenn es jetzt eh funktioniert? Vor allem auch die ganzen Lösungen, die man mittlerweile gefunden hat, in Bezug auf, ich weiß es zum Beispiel von einem Bekannten, die haben mittlerweile, glaube ich, 3 verschiedene Videokonferenzlösungen durch, ja, bis sie bei der gelandet sind, die für sie halt in ihrem Umfeld und mit der Anzahl an Leute, die teilnehmen, halt problemlos funktioniert mit den Funktionen, die sie gerne hätten. Von daher, ja, Warum sollte man die Arbeit, die man da auch investiert hat, ja, dann einfach wegwerfen? Und ja, man hat ja gesehen, es funktioniert. Ja.
Ja, ja, klar. Und ich glaube auch, wo die Leute selbst gesehen haben, dass es gut funktioniert, die werden das auch nicht fallen lassen. Die werden das auch weiterhin aufnehmen und den roten Faden des Homeoffice, der Homeoffice-Geschichte weiterverfolgen, ganz klar.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie die Gewerkschaften das irgendwie angehen, das Thema.
Ja.
Ob das auch nochmal so ein Ding wird für die nächsten Verhandlungen, halt da, wo es halt Sinn macht.
Mhm.
Ja. Aber da muss man mal abwarten.
Ja. Ja, so ist das. Gut, dann lass uns nochmal zu ein paar neuen Erkenntnissen kommen oder so ein paar neuen Fakten, die jetzt gerade aufgetaucht sind, auch zu den letzten vorgestellten Produkten, die Apple rausgehauen hat, speziell zu den MacBook Pros der 13-Zoll-Serie, also der aktuellen Generation. Apple nutzt erneut wieder exklusive Intel-Chips. Das bezieht sich nur auf die Geräte, die mit den 4 Thunderbolt-Ports versorgt werden oder ausgestattet sind, also mit den Geräten, die Intel Core Prozessoren der 10. Generation verbaut haben. Die haben nämlich wiederum erneute exklusive Prozessoren, die etwas mehr können als die Standardware, die Intel so raushaut. Und das sieht nämlich so aus, dass die Standardprozessoren in dem Bereich 15 Watt verwenden und die verbauten von Apple, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, 28 Watt verwenden. Das bedeutet letztendlich, dass man ein bisschen mehr Leistung hat auf dem ganzen Gerät. Und im Moment sieht es so aus, dass das exklusiv nur für Apple ist. Das hatten wir auch schon in den Vorgängermodellen, sondern in den MacBook Air Geräten. Da hatten wir ja ebenfalls angepasste Intel-Produkte. Und jetzt haben wir das auch in den MacBook 13 Zoll Geräten. Das Ganze sind Ice Lake CPUs, wie gesagt, 15 Watt haben die normalen, 28 Watt hat die Apple-Version und die genauen Modellnummern sind 1068N G7 und 1038N G7 und das sind einmal die i5 und i7 und das N in der Produktbezeichnung steht für die verbauten Prozessoren, die bei den Apple-Produkten verbaut sind. Das sind die unterschiedlichen Bezeichnungen oder diese N-Versionen unterscheiden sich von den Standardversionen in dieser Bezeichnung. Ja, das klingt interessant und man muss halt sehen, was das wirklich leistungstechnisch im Benchmark dann mit vergleichbaren anderen Geräten bringt oder besser gesagt mit vergleichbaren Windows-Geräten bringt. Natürlich immer schwierig, weil exakt natürlich so ein Gerät mit gleicher Grafikkarte, gleichen Prozessoren im Windows-Bereich zu finden, ist immer ein bisschen schwer. Und da müsste man natürlich auch, um einen realistischen Benchmark erzielen zu können, auf beiden Geräten Windows laufen lassen, damit man halt auch einen realistischen Benchmark-Wert hat. Ne?
Ja. Und wer macht das denn bitte?
Oh, da kommen wir gleich zum nächsten Thema.
Sorry.
Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Das MacBook Air der aktuellen Generation, also Modell 2020, hat unter Windows ein helleres Display. Das heißt, die Kollegen von notebookcheck.com, nach meiner Meinung eine sehr seriöse Quelle und auch das Testverfahren, was die abbilden oder was die auf den Geräten anwenden, ist ein sehr solides und sehr valides Testverfahren. Das ist doch sehr beeindruckend, was dabei rauskommt. Das heißt, wenn man die Geräte unter Windows anspricht und da die Helligkeit misst, kommt man auf 550 Nits und bei MacBook Air und angegeben ist ja eine 400 Nits Geschichte. Also wir haben da also eine wesentlich höhere Helligkeit unter Windows und unter Mac gemessen, also unter macOS, erreicht er auch nur die angegeben 400er Nits Marke. Und das lässt nach meiner Meinung zwei Schlussfolgerungen zu, die ich daraus ziehe. Entweder hat man eine sehr große Serienstreuung, sage ich jetzt mal, dass man eine sehr große Varianz hat bei den Displays, dass man von bis erreicht mit den Displays. also eine Produktionstoleranz. Mhm. Und dass man sagt, der kleinste Nenner, den wir definitiv erreichen, ist diese 400er-Zahl, mhm. also diese 400er-Marke. Und aufgrund dessen sprechen wir die Geräte treibertechnisch auch nur so an. Das erreicht jedes Panel. Das ist eine Möglichkeit, damit man da diese Serienstreuung ausklammert. Oder es sind alle Panels identisch, weil das MacBook Pro, das aktuelle, das wirbt ja mit einer, das wirbt ja mit 100 Nits mehr. Und dass Apple absichtlich in dem MacBook Air 2020 die Geräte mit einer schlechteren oder schlechter Software technisch anspricht, dass man da also auf dem Datenblatt Differenzierungen hat und dann letztendlich auch in der Praxis Differenzierungen hat. Das sind nach meiner Meinung die einzigen Möglichkeiten, die ich da so sehe, warum das so ist.
Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt. Klar könnte man es nochmal als Differenzierungsmerkmal zu der Pro-Serie machen, aber wegen 100 Nits, ja, wer kauft denn da bitte? Oder wer greift denn da anstatt zum Air, zum Pro? Das sind eher andere Gründe als jetzt die Displayhelligkeit.
Ja, aber wie gesagt, Apple führt ja diese Helligkeitswerte ja auch auf den Datenblättern an, also explizit beim 13er mit der höheren Zahl. Ne?
Ich würde eher sagen, dass bei der Displayproduktion die mit den schlechteren Werten wahrscheinlich ins Air gehen, alle was die Helligkeit betrifft. Okay. Dass wenn die wirklich außerhalb der Speck liegen oder knapp drunter, dass die dann vielleicht aussortiert werden und dann ins Air gehen. Mhm. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Würde im Prinzip auch Sinn machen, wenn du da nicht die Anforderungen hast und das Display wird mit 400 gefahren, erreicht irgendwas zwischen, keine Ahnung, 480 und 495 vielleicht und fällt da halt weg fürs MacBook Pro. Dann nehmen wir es halt fürs Air. Ja? Du kriegst ja nichts Schlechteres.
Nein, das ist richtig. Das Display an sich
ist ja... Du kriegst ja das, was du auch gekauft hast. Von den technischen Daten her.
Ja,
das könnte vielleicht sogar theoretisch drüber gefahren werden, kannst du aber nicht garantieren, also ziehst du die Grenze bei 400. Vollkommen
okay. Ja, das ist ja das, was auch rausgekommen ist. Also wie gesagt, sie haben es ja dann unter Windows anders ansprechen können und haben ja dann auch diese höheren Werte erreicht. Und vielleicht hatten sie halt da gerade Glück, dass sie ein Gerät erwischt haben, das diese Ansteuerung verträgt.
Ne? Genau. Das ist ungefähr, das sind dann wieder zwei verschiedene Hersteller gewesen bei den Festplatten, ja, wo du ja teilweise unterschiedliche Geschwindigkeiten im selben Gerät hattest. Aber dir wurde ja auch nichts Schnelleres versprochen.
Nein.
Du hast das gehabt, das bekommen und ein anderer hat vielleicht etwas Besseres bekommen. Und das ist natürlich doof, ja, weil dann jeder eigentlich dann gerne das Bessere hätte. Dann macht das in der Art und Weise eigentlich mehr Sinn. Ja. Wie gesagt, du machst da einen Stopp, ja, hast die Hardware drin, die vielleicht auch ein bisschen besser könnte, geht aber nicht softwareseitig, zumindest mal nicht unter macOS. Und von daher, also ich sehe da drin jetzt kein Problem.
Nö, das ist nur halt interessant festzustellen, dass auch
das ja klar.
erst mehr können oder es scheint ja so zu sein, dass sie mehr können.
Das
jetzt müsste man sich die Arbeit machen und mehrere MacBook Air-Geräte testen, ob die dann auch wirklich alle diese hohe Nitzzahl umsetzen.
Genau, und zwar vom Produktionszeitraum her über einen größeren Abstand.
Genau.
Dass nicht alle aus einer Fertigungscharge halt hast, weil dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist dann auch sehr hoch, dass halt das Display aus derselben Charge kommt. Deswegen müsste man da ein bisschen streuen und dann halt mal gucken, ob das durchweg dieselben Werte innerhalb einer bestimmten Toleranz dann einfach erreicht werden können. Ja. Wenn natürlich von 100 getesteten Geräten, die, keine Ahnung, auch wirklich unterschiedliche Chargen dann verbaut haben, 100 Mal denselben Wert misst, der konstant bei 500 oder drüber liegt, klar, dann kann man sich auch seine Gedanken machen und sagen, okay, da wurde absichtlich diese Grenze reingehauen, um halt nochmal ein Differenzierungsmerkmal zum Pro oder das Pro zum R zu haben.
Ja.
Okay, kann man machen.
Ja. Ja. Ich meine, das Einfachste ist natürlich auch für Apple grundsätzlich die gleichen Displays einzukaufen und da keine großartigen Differenzierungen zu haben.
Ne? Genau, und da kann es, wie gesagt, auch zu Schwankungen kommen in der Produktion. Ich weiß nicht, wie da die Ausschussrate in dem Bereich, was Helligkeit betrifft, ist, weil das. Wie ist denn die Technik eigentlich bei den Geräten? Sind die. Die haben doch eine Hintergrundbeleuchtung, oder? Dann wäre das doch sowieso. Ist die dann integriert im Display? Boah, Scheiße, ey. Bin ich jetzt technisch zu wenig drin, was die Beleuchtung betrifft, bei den Displays, die sie bauen.
Ja, das ist ja eine Ansteuerungssache, wie du das machst. Also man sieht ja auch, dass man das treibertechnisch anders ansteuert. Also es muss ja eindeutig an der Treiberansteuerung liegen, weil unter Windows hat man natürlich
Ja, nicht,
die höhere
dass wir da.
Ansteuerung.
Ja, hat das überhaupt was mit dem Display zu tun? Oder ist das ein LED-Streifen, der einfach das Licht
Nee, nee, nee.
durch.
Also ich vermute
Ich bin
mal,
da nicht, wie gesagt, keine Ahnung. Mir kommt gerade nur
wie ich
dieser
das.
schreckliche Gedanke, ich bin da irgendwie ganz falsch aufgehangen.
Wie ich das sehe und weil ich das auch rauslesen konnte aus diesem Bericht, sieht es so aus, dass es die Möglichkeit gibt, dass gewisse Displays halt diese hohe Ansteuerung
Ja.
vertragen oder dass sie das umsetzen können und dass es Displays gibt, die das halt nicht können,
Okay, dann passt es ja wieder. Ja.
diese
Und wie gesagt, wenn du
Helligkeitswerte.
diese Fertigungstoleranzen hast, dann schieb doch das einfach in die eine
Ja,
Produktkategorie
und
rein. Mach da, wie gesagt, einen garantierten Wert von X, der definitiv erreicht wird und Ende. Ja. Passt doch.
ja.
Das ist genauso wie bei Prozessoren von Intel. Ja, die produzieren ja auch hier durch. Hier fallen nur 4 Kerne raus, anstatt 6 oder 8 Kerne, ja, dann verkaufen wir den Chip eben als den. Werden die anderen tot gemacht, Ende.
Oder die schaffen 3 Gigahertz und laufen stabil und die anderen schaffen
Genau.
halt nur 2,5 Gigahertz und laufen stabil und das wird dann halt ein 2,5er und das wird halt ein 3
Genau.
Gigahertz Modell.
Ja.
Ja. Das ist also. Ja, aber interessanter Bericht auf jeden
Ja,
Fall, sollte
klar.
man da mal reinschauen, was da so getestet worden ist.
Wobei viel interessanter finde ich ja das nächste.
Du meinst, dass die Hoffnung zuletzt
Ja.
stirbt und dass wir vielleicht doch im kommenden Jahr ein 14-Zoll-Gerät sehen werden mit, ja, also was heißt mit? Genau das ist die Frage. Ob wir dann schon ein 14-Zoll-Gerät mit einem ARM-Chip sehen werden oder ob das noch ein konventionelles Gerät sein wird mit einer Intel-CPU, wie auch immer das aussehen wird.
Ich würde mir ja einen 14er mit Intel wünschen. Wobei wir haben
Oh,
ja auch schon
okay.
drüber gesprochen haben, eigentlich kann es einem Mac-Anwender ja wurscht sein, welcher Prozessor drin steckt oder welche Prozessortechnologie drin steckt, solange die Kiste nicht schlechter läuft als vorher. Oder mit einem Intel-Chip, sagen wir mal. Kann es einem Mac-Anwender eigentlich wurscht sein. Vorausgesetzt, dass natürlich die Infrastruktur passt, ja, dass die Software entsprechend dann auch für ARM kommt, etc., ja, dass eventuell eine Emulation vernünftig läuft. Ja. Wobei das sehe ich immer nach wie vor noch schwierig mit ARM-Chips. Ja. Keine Ahnung, inwieweit Apple das oder wie gut Apple das hinkriegen könnte. Aber ansonsten, klar, könnte man sagen, ist wurscht. Ja, wobei der einzige Grund, warum man eigentlich Intel bräuchte, hat sich für mich eigentlich auch erledigt. Also von daher könnte es mir eigentlich egal sein, ja. Doch, könnte mir eigentlich wurscht sein.
Ja, also im Moment sehe ich da noch ein paar Probleme bezüglich Thunderbolt-Geschichten, dass es da
Ja, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum es noch nicht kommt, ja, keine Ahnung.
das sehe ich als Problem, aber sonst.
Andererseits, mein Gott, wo sind wir dann in dem Jahr mit USB?
Ja, USB 4 und
Dem
Thunderbolt sollen
normalen
ja mehr oder weniger
Anwender
auch zusammen.
kann doch Thunderbolt eigentlich egal sein.
Ja, USB 4 und Thunderbolt sollen ja sowieso mehr oder weniger zusammenlaufen in
Ja.
einen gemeinsamen Standard letztendlich. Und von daher ist das dann wahrscheinlich auch egal. Es könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum die ganze Geschichte im Moment sich noch so hinzieht und warum es immer wieder Probleme gab. Oder kann diese ganze Peripheriegeschichte sein, zwecks Thunderbolt etc.
Ja.
Möglich.
Wobei das Thunderbolt und USB irgendwann vielleicht in einem Standard aufgehen, könnte man sich theoretisch ja wünschen, weil es ja auch derselbe Anschluss ist.
Ja,
Und
letztendlich würde das auch nur
noch
für
macht
die.
der ja, alle also macht ja USB Thunderbolt immer noch ein bisschen durcheinander. Ja, gerade mit dem einen Stecker, ist es Thunderbolt, ist es USB, was liegt auf dem USB, was kann der Thunderbolt? Deswegen, wenn beides in einem Standard aufgehen sollte, umso besser. Ja.
Letztendlich ist es für den Otto-Normalverbraucher nur extrem verwirrend, verschiedene Geschwindigkeiten über einen Port, über einen physischen Port zu fahren, der von der Optik her identisch ist, also genau. von der Anschlussmimik her identisch ist, das ist für den Endkunden verwirrend.
Genau, kann er Displayport, kann er kein Displayport.
Ja, du kannst zum Beispiel eine Thunderbolt-Platte nehmen und kannst sie in ein USB-C-MacBook stecken, aber es passiert nichts. Es passt zwar physisch, aber ein reines MacBook 12 Zoll mit USB-C, den nützt eine reine Thunderbolt 3-Platte gar nichts. Du kannst das verbinden, aber es passiert nichts.
Genau.
Und das ist das Problem. Und wenn das demnächst, sprich in USB 4, komplett aufgehen wird, wie man im Moment, wie es aussieht und wie auch die Standards aussehen, die da verabschiedet worden sind, dann ist es letztendlich für den Endkunden etwas weniger verwirrend, das Ganze.
Wäre uns zu wünschen, ja.
Ja, und wenn man dann in den Anschluss noch eine große Abwärtskompatibilität reinbaut, dann ist es noch schöner.
Okay, bis jetzt war ja USB generell abwärtskompatibel.
Ja.
Von daher sollte das hoffentlich dann in Zukunft auch so sein.
Ja.
Das ist ja auch mit der Vorteil, den du hast. Ja, du hast eventuell einen anderen Stecker am USB gehabt, aber mit einem neuen Kabel kamst du eigentlich hin. Ja. Du hast ja nicht auch nochmal neue Hardware kaufen müssen. Du hattest höchstens das Problem, ja, dass der Anschluss ein anderer war. Aber zumindest mal hat dein USB 1, ja, dein USB 2 hat an einem USB 3 funktioniert. Ja,
ja, so ist es.
So sollte es ja dann eigentlich auch sein. Ja.
Mhm. Ja. Ja, gut. Jedenfalls gab es dazu, wie gesagt, einen sehr ausführlichen Mac Rumors Artikel, der nochmal darauf eingeht, und oft auf die aktuelle Gerüchtesituation eingeht zum 14-Zoll-Gerät, dass es angeblich 2021 dann ein 14-Zoll-Gerät geben wird.
Das halt hoffe ich mal. Ja, wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Es ist ja dann auch die Frage, wird es wirklich ein Pro? Wenn es halt ARM sein soll, also ARM-Prozessor, wird es dann wirklich ein Pro? Oder wird das 14er vielleicht irgendwie doch ein MacBook oder ein Air oder wie auch immer. Ja. Pro wäre natürlich schön.
Ja, ja.
Mal gucken, ob dann ARM-Prozessoren wirklich so weit sind oder ob es dann wirklich ein Intel 14 Zoll werden sollte und man den ARM vielleicht in einem anderen sehen wird. Aber das ist noch so Zukunft, ja, das müssen wir abwarten. Wobei, mir macht es die Sache natürlich auch wieder nicht einfacher. Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen mit Neuanschaffung etc. 13, ich habe ja auf das Refresh jetzt gewartet, weil wir gehofft hatten, es wird ein 14er. Jetzt sind es wieder 13er geworden. Jetzt haben wir die unterschiedlichen Prozessorgenerationen drin. Du hast die Problematik mit 2 oder 4 Thunderbolt-Anschlüssen. Du hast den Preis bei den High-End-Geräten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann ist auch wieder die Frage, wie attraktiv ist eventuell ein gebrauchtes 15er? Oder macht es doch nicht Sinn, ein paar Euro draufzulegen und sich ein 16er zu kaufen?
Also ein gebrauchtes 15er fällt nach meiner Meinung ja komplett raus, ja, wegen der Butterfly-Tastatur.
Das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber es gibt ein paar andere Gründe noch, warum das eigentlich wegfallen sollte. Von daher.
Dann müsste das Gerät schon so günstig sein, damit man darüber weggucken kann. Aber man kann eigentlich nicht über diese Tastatur hinwegschauen. Ich meine, du hast natürlich noch dieses Reparaturprogramm, was immer noch läuft, aber das läuft ja irgendwann auch aus. Und klassischerweise hat man ja so ein MacBook Pro schon eine längere Zeit. Gerade wenn man es vernünftig dimensioniert kauft mit einer vernünftigen Leistungsreserve für die nächsten Jahre, würde ich mir jetzt kein Gerät mit einer Butterfly-Tastatur kaufen, auch kein gebrauchtes. Es sei denn, es ist so mordsmäßig günstig, dass man nicht widerstehen kann. Aber das ist es ja auch nicht. Die Preise dieser gebrauchten Geräte sind ja immer noch halbwegs im okayen Bereich, was für den Verkäufer okay ist, sage ich jetzt mal. Und für den, ja, die, nee, ich würde es nicht machen, um Gottes Willen.
Oh nein.
Nee, Butterfly. Du hast wahrscheinlich noch nicht lange, du hast wahrscheinlich noch gar nicht mit Butterfly gearbeitet und kannst das nicht so nachvollziehen. Aber wie gesagt, Butterfly ist einfach nicht das, was man haben möchte, glaub mir.
Ja, wie gesagt, 15 würde wahrscheinlich eh wegfallen. Aber ja, ja. Ja, ich habe mir ein paar, wir hatten vorhin kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, ich habe mir ein paar Artikel in die Leseliste bei mir noch gezogen, wo es gerade darum auch geht, um den Vergleich vom 13er in den verschiedenen Ausführungen, auch zum MacBook Air, zu dem aktuellen und zu dem 16er. Und da muss ich mich jetzt mal mit durchlesen, mit beschäftigen, mir meine Gedanken machen, weil irgendwann wird es dann doch Zeit, ja. Und bevor dann eventuell der Rechner den Geist aufgibt, beziehungsweise man auch was Software betrifft, einfach total den Anschluss verliert, weil der hat halt, was jetzt auch die Unterstützung von macOS betrifft, ja hier schon sein End of Life quasi erreicht. Ja, der unterstützt ja die aktuelle Version nicht mehr. Und das wird ja jetzt die nächsten Jahre nicht besser. Das heißt, wenn er so lange durchhalten sollte, es wird ja nicht besser. Ja, du bleibst ja auf dem Stand einfach stehen.
Ja, das ist so.
Wird, ja, wird, wie gesagt, nicht besser, ja.
Spätestens dann, wenn es keine Sicherheitspatches mehr gibt, dann sieht es schlecht aus. Obwohl, das hat Apple ja immer sehr lange nachgereicht bei gravierenden Problemen. Ja,
selbst, ne? Lassen wir mal Sicherheitspatches weg. Ich bin ja mit dem, okay, klar, aktuell schon, aber man müsste mit dem ja keine Arbeiten im Internet machen. Außer was wir jetzt zum Beispiel machen. Also den Podcast ja, über das Internet oder so. Ich muss ja hier kein Banking machen. Ich muss ja hier keine anderen sicherheitsrelevanten Sachen an dem Rechner machen. Von daher Sicherheitspatches hin oder her, das wäre wahrscheinlich eher zu vernachlässigen. Aber, ja, ich habe jetzt hier auch schon ein paar Software-Updates nicht durchgeführt. Und hänge da ja teilweise auch bei Software, die ich nutze, ein bisschen hinten dran und vermisse da oder verpasse da die eine oder andere Funktion. Wenn man sich jetzt auch mal anguckt, das hatte ich für später nochmal mit reingenommen, Logic Pro R10 hat ja jetzt auch nochmal ein Update bekommen, mit Live Loops, ja, und so weiter und so weiter. Ja, ich nutze es nicht, ja, hab's halt immer nur mal so ein bisschen nebenbei verfolgt. Das wird jetzt auch nochmal geupdatet. Könnte ich jetzt bei mir in dem Sinne, okay, was auch die Leistung betrifft, wird es auch keinen Sinn machen, ja, bei mir auf dem kleinen Rechner. Aber andere Software, wie gesagt, ich hänge da hinterher und verpasse da schon ein, zwei Features, die man vielleicht dann doch gerne nutzen würde. Von daher, das wird die nächsten Zeit nicht besser, ja. Und da muss ein neuer Rechner irgendwann her. Und ja. Nur was?
Das ist ja auch nicht so einfach, das ist richtig.
Ja, vor allem ist es ja auch gut, dass man es sich nicht so einfach macht, ja, weil es sollte ja passen. Man kauft sich ja nicht jedes Jahr ein neues MacBook, ja, oder MacBook Pro, ja, so wie andere sich ein iPhone jedes Jahr kaufen. Das ist ja schon eine andere Anschaffung und dann sollte das ja auch passen. Ja, vor allem, wie gesagt, gerade wenn man sich das 16er anguckt mit einer vernünftigen Ausstattung, das kostet auch richtig Geld, ja. Das ja, nicht, dass ein MacBook 13 Zoll nicht richtiges Geld kostet, die kosten alle richtiges Geld. Aber das sind natürlich auch ein paar Euros, die einen Besitzer wechseln, ja. Und das reißt einem schon ein kleines Loch, ja, in die Kasse, gerade als Privatanwender, der sich das nicht nochmal refinanziert über irgendwelche Jobs, die man erledigt, ja. Um es mal so salopp auszudrücken, ja. Ich hoffe, es fühlt sich da jetzt keiner angegriffen. Wie gesagt, für einen Privatanwender nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht, ja, wenn man da nicht gerade ja, mit einem gesegneten oder mit einem üppig ausgestatteten Konto gesegnet ist. Da muss man sich das dann schon wieder so zurechtrechnen. Du hast ja auch schon gesagt, guck mal, wie lange du das dann hast. Ja, wie lange hast du denn dein Mini? Ja, rechne das mal über die Jahre.
Ja, ja. Also ich glaube, jemand, der sich 2011, ich glaube, das ist ein 2011er Modell, was du hast, oder?
Der Mini 10 müsste das, glaube ich, sein.
Noch 10, der ist jetzt 10 Jahre alt und er ist immer noch produktiv im Einsatz. Mach das mal mit einer Windows-Büchse.
Der hat zwar schon seine kleinen Wehwehchen, aber läuft ja immer noch, ja klar.
Ja, ja, und mach das mal mit einem Windows-Gerät, das sieht da schon schlechter aus. Ne? Ja,
Nee, aber das sind ja auch die Beispiele hier bei uns. Ja, wir haben ja hier unsere Waschmaschine ist Miele, die Spülmaschine ist Miele. Die wurde ja auch angeschafft vor, ach um Gottes Willen, das ist ja auch schon 20, die sind ja auch schon 20 Jahre alt. Und damals hast du auch, wenn du heute mal eine Rechnung siehst über die D-Mark-Preise, die du damals bezahlt hast, ja, und dann, damals hast du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, hier so viel Geld für das Ding ausgeben, aber da muss ich auch dem Schwiegervater Recht geben, ja, Gott hab ihn selig, der gesagt hat, nee, was anderes kommt mir nicht ins Haus, ja, obwohl es ja unsere Wohnung war, was anderes kommt mir nicht ins Haus, ja, wenn dann das. Und wir so, okay, ja, und die Scheiße ist jetzt schon dreimal mit umgezogen, ja, tut ihren Job immer noch wunderbar, ja, du kriegst vor allem immer noch Ersatzteile für den Müll, ja, in Anführungszeichen. Das hat sich über die Jahre gerechnet ohne Ende, ja.
Ja, klar.
Klar, ja. Und wenn es ja so wäre, dann auch weiterhin mit der Apple-Hardware umso besser, ja.
Ja. Ja. Es hat sich schon immer bezahlt gemacht, gutes bis hervorragendes Werkzeug zu kaufen. Das ist halt so.
Ja,
ob es jetzt ein Akkuschrauber ist oder ob es jetzt ein Mac ist etc. oder ein Computer ist im Allgemeinen, das hat sich schon immer bezahlt gemacht.
Ich ärgere mich ja gerade hier ein bisschen über die Akkus von unserem Elektrorasenmäher, den ich hier eigentlich für die kleinen Fläche da unseren Steilhang an Anführungszeichen hatte. Da ist ja auch ein Akku am Arsch.
Ja. Ja, mal einen Hersteller anschreiben, vielleicht geht da was auf Kulanz.
Naja. Ja, Garantie ist natürlich jetzt ein Jahr schon rum, ja. Von daher ein bisschen schwierig, aber es ist schon ärgerlich, ja, dass der über den Winter halt trotz Ladung, ja nicht Erhaltung, aber trotz eigentlich vernünftiger Akkupflege da einen Geist aufgegeben hat. Ja. Aber da vielleicht ist man nicht ganz unschuldig dran, weil man doch überstrapaziert hat.
Ja. Möglich. Ja. Naja.
Aber auch da, du weißt natürlich nicht, hättest du nicht billig gekauft, ja, weil es ist ja jetzt auch kein großer, namhafter Hersteller gewesen, ja, wobei billig muss ja nicht schlecht sein. Aber du hast natürlich jetzt nicht den Vergleich, hättest du irgendwie was anderes gekauft, was man vielleicht eher mit Qualität verbindet, ja, wäre der vielleicht noch top oder so, ja, keine Ahnung.
Ja, das
bei anderen wird er wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 1000 Quadratmeter ist ein bisschen wenig, aber noch mehrere Jahre seinen Dienst verrichten vielleicht, ja, auch mit weniger Leistung dann vielleicht einfach, aber bei mir ist er halt am Arsch, ja, dumm gelaufen.
Tja. Naja.
Egal.
Egal.
Die Preise sind ja gefallen für die Akkus, also von daher wird es vielleicht ein neuer Akku und dann gucken wir mal weiter.
Ja. Gut. Am Arsch ist man auch, wenn man Probleme hat mit Catalina und der aktuellen Version. Das müsste, Moment, ich habe es mir jetzt hier aufgeschrieben, jetzt komme ich hier durcheinander. So viele Zahlen, das ist gar nicht schön. Die aktuelle Version ist gerade 10.15.4. Und da gab es ja Probleme beim Kopieren von großen Dateien. Da hat sich dann das ganze System verabschiedet. Hatten wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge darüber berichtet, dass es da massive Probleme gibt. Gerade auch in Bezug auf RAID-Systeme etc.
Ah, okay. Ja, ich hab ja weder Catalina noch ein RAID. Große Datenmengen, ja, aber...
Ursprung der ganzen Geschichte oder Leute, die das rausgefunden haben, war OWC und die Firma SoftRAID zusammen. Die haben halt diesen Bug ans Licht geholt und wundert mich jetzt nicht, weil die auch RAID-Systeme herstellen oder RAID-Cores herstellen etc. Und die sind halt auch stark in diesem Bereich, Zubehörbereich für Videoproducer oder alle diejenigen, die auch eine Menge Daten generieren, weil die da halt Storage-Lösungen für entwickeln. Und jetzt gibt es in den Release Notes der Beta 4 Version von 10.15.5 einen Hinweis, dass das in der nächsten, also dass es gefixt wird und auch einen konkreten Hinweis darauf, dass dieser Fehler vorliegt und dass es da auch Probleme gibt etc. Also es gibt Hoffnung für alle diejenigen, die mit großen Dateimengen hantieren in Kombination mit RAID-Systemen oder auch externen Festplatten. Also es muss nicht nur auf RAID-Systemen auftreten, da tritt es vornehmlich auf. Es tritt auch bei internen Kopiervorgängen auf und auch bei simplen Kopiervorgängen auf externen Festplatten. Die Dateien müssen halt nur an sich recht groß sein und die Dateimenge muss an sich recht groß sein. Also wir reden also von 100 Gigabyte
etc. Ja, aber das ist ja übel, das ist ja echt übel. Gerade, guck mal, gerade im Pro-Umfeld, alleine in der Videoproduktion, was du da für Datenmengen jedes Mal hast.
Ja.
Oder
ja,
als Fotografen, ja, wenn du wirklich mal hier so eine scheiß fucking SD-Karte voll hast und schiebst halt die Daten von links nach rechts.
Und 100 Gigabyte sind nicht viel.
Das ist heute nicht mehr viel. Ja, guck mal, wer alleine schon in der Production mit 8K arbeitet, ja.
Ja,
das heißt ja nicht, dass es in 8K ausgestrahlt wird, aber du produzierst vielleicht schon in 8K. Da fallen auch entsprechend Datenmengen einfach an.
Ja.
Übel.
Ja, ja und auch allein Fotografen, wie du es eben sagtest, da muss man jetzt noch nicht mal im 4K oder 8K Videobereich unterwegs sein. Es reicht schon eine SD-Karte, mit die voll ist. Du hast eine 128 GB SD-Karte oder 256 GB, die relativ voll ist und du willst die kopieren auf ein RAID oder sonst wohin oder nur auf ein angeschlossenes Drobo, willst du dann eine Datensicherung machen, das Ding hängt sich auf.
Ja, ne? Wobei, wenn ich nicht filme, sondern wirklich nur fotografiere, würde ich solche Speichergrößen auf der SD-Karte, zumindest mal eine 256, wahrscheinlich gar nicht einsetzen. Also ich würde das nicht machen. Das wäre mir schon wieder zu viel Bilder auf einer Karte, wenn da was kaputt geht.
Du meinst, das mehr auf mehrere Karten verlagern?
Ich würde kleinere Karten fotografieren, ja. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Aber klar, sobald du auch filmen willst mit der Karte oder mit deiner Kamera und heutzutage du brauchst ja keine Videokamera mehr im Prinzip, oder keine spezielle mehr, oder es gibt ja Leute, die mit ihrem Fotoapparat in Anführungszeichen ja nur filmen. Das gibt's ja auch. Ja, mittlerweile technisch ja durchaus alles machbar. Klar, dann macht so eine Karte auch wieder Sinn, weil du willst ja nicht nach 2 Minuten wieder die SD-Karte wechseln. Ja, dann macht das da Sinn. Aber wenn ich, wie gesagt, rein fotografieren würde, würde ich wahrscheinlich nicht alleine schon, okay, die Preise sind auch wieder ein bisschen gefallen, aber ich würde da wahrscheinlich auf kleinere Größen einfach gehen.
Ja, macht Sinn. Machen ja auch viele Fotografen. Die machen ja viele Fotografen auch so, dass die lagern halt die Gefahr auf mehrere Karten aus. Das heißt, wenn jetzt irgendwo eine Karte kaputt gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen, ist die Gefahr halt etwas verteilter, dass du jetzt aus einer Fotosession gewisse Bilder vielleicht noch gerettet hast, da du verschiedene Karten einsetzt. Ja, das macht durchaus Sinn.
Wobei im Studio ist es eigentlich auch kein Ding, weil du könntest die Karten ja auch direkt beim Knipsen schon irgendwie auf den Rechner und dann da übers Backup. Du musst ja nicht unbedingt du wärst ja im Prinzip ist ein Kartenfehler, wenn er dann vorkommt, eigentlich vorher schon abgefangen im Studio.
Aber gibt ja auch Fotografen, die fotografieren gleich direkt in den Mac rein und übertragen gleich die Daten direkt rein, ohne sie zu speichern oder benutzen die Karte nur als zusätzliches Backup.
Das ist ja dann immer eine Frage vom persönlichen Workflow, den man dann hat. Aber unterwegs ein bisschen schwieriger. Auch da gibt es natürlich Backup-Lösungen, auch rechnerunabhängig, wo du ja quasi deine transportable Platte dann mit dabei hast, wo du dann auch die ganzen Backup-Funktionen direkt über den SD, also über den Kartenleser dann durchführen kannst. Aber wie gesagt, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt auf so großen Karten. Ja, es ist auch immer eine Frage, wie alt ist deine Fototechnik? Unterstützt sie dann überhaupt die großen Karten? Das ist ja auch nochmal so die Frage. Aber wenn ich nicht filmen würde, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich auf kleinere Karten gehen. Ne?
Klar. Ja. Naja. Gut, jedenfalls sehen wir halt in der aktuellen Beta-Version, also in der Beta 4, dass da ein Patch unterwegs ist und dass das Apple auch eingesteht, dass es da Fehler gibt und dass es da Probleme gibt. Sehr gut. Es gab nächstes Thema, Office fürs iPad bekommt Split View. Das hat auch sehr lange gedauert, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Split View 2019 angekündigt worden ist und es jetzt erst umgesetzt wird. Das ist ein bisschen traurig, dass das jetzt so lange gedauert hat. Da sind wir wieder beim großen Problem der Pro-Software für die iPads, dass doch gewisse Pro-Features teilweise etwas länger dauern, als uns das lieb ist. Und somit natürlich auch dieses ganze Pro-Spektrum in meinen Augen oder dieses ganze iPad Pro-Spektrum immer noch so ein bisschen im Hintertreffen ist. Es gibt natürlich auch viele positive Beispiele dafür, dass es Pro-Software gibt. Ich weiß es auch und es wird wahrscheinlich jetzt auch wieder einige Kommentare geben von den ganzen iPad Pro Fanboys, die ihr Produkt verteidigen und sagen, ja, damit kann ich sehr viel machen, aber in meinen Augen ist es immer noch kein vollwertiger MacBook-Ersatz oder ein vollwertiger Rechnerersatz. Sieht man wie gesagt auch daran, dass solche Features wie Split View sehr lange brauchen. Und das ist jetzt nicht nur bei Microsoft so, sondern es ist bei vielen anderen Herstellern so, dass da gewisse versprochene Features sehr lange brauchen, bis sie dann beim Kunden ankommen. Ja. Und Stichwort Feature, den Trackpad-Maus-Support, den wird es erst im Herbst geben. Das ist die Ankündigung von Microsoft. Also da warten wir auch noch drauf, bis diese ganze Trackpad-Geschichte vollkommen supported wird in der Office-Version für das iPad.
Ja. Immerhin arbeiten sie dran und es kommt.
Ja. Aber stell dir mal vor, so angekündigte Features würden für den Mac so lange brauchen, bis es dann letztendlich beim Kunden ankommt. Wäre auch nicht schön.
Ja, es ist halt immer die Frage, wie viele Praktikanten arbeiten dann bei Microsoft an der Office-Version fürs iPad.
Ja.
Ja, nee, manchmal mahlen die Mühlen einfach langsamer. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt, wie da die Entwicklertisch da aussieht für Office auf dem iPad. Wobei das, denke ich mir, für Microsoft auch kein kleiner Markt ist.
Nein.
Meine letzte Info war, dass ich das eigentlich ganz gut, oder dass die Nutzerzahl ganz gut ist, was iOS betrifft, mit dem Office. Von daher ein bisschen unverständlich. Aber wenn man mal guckt, dass sich Google da teilweise auch sehr schwer tut, ja. Mit ihren Apps für iOS. Wobei, da könnte man auch sagen, okay, die wollen halt ihre eigenen pushen. Aber ja, selbst da ist es ja nicht unbedingt so dolle. Aber es ist schon schade, dass manches dann gerade bei Firmen, wo man eigentlich sagen könnte, ja, die haben die Power, ja, die sind ja vor allem in dem Business ja auch schon lange tätig, dass es da dann halt so lange dauert. Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt diesen Split View, dass man dieses Feature umsetzt, dass das jetzt nicht so ein riesen Hexenwerk ist, dieses Feature umzusetzen. Also, es bedeutet ja nicht eine komplette Neuentwicklung der Software. Es ist halt eine Feature-Erweiterung. Also, mein Gott.
Ja, okay. Ich will mir da nicht anmaßen zu sagen, es ist einfach, was die Anpassungen betrifft. Aber
auch kein Hexenwerk.
Microsoft ist jetzt auch nicht irgendwie so eine kleine Indie.
Genau.
Bude oder Ein-Mann-Studio, was dann vielleicht auch ein bisschen überfordert ist mit Änderungen. Aber da sieht man ja auch andere Beispiele. Wenn man mal guckt, wir hatten ja auch schon über einige Sachen gesprochen, die ja schon den Support umgesetzt haben, ja, die dann auch entsprechend hier Pressemitteilungen raus haben. Und das sind im Prinzip so kleine Drei-Mann in Anführungszeichen. Im Vergleich zu Microsoft zumindest mal. Und ja. Da muss man sich, wie gesagt, wirklich fragen, was ist da das Problem bei Microsoft? Ja. Sind es wirklich die Praktikanten? Oder aber sind da die Prioritäten einfach anders? Ja.
Ich vermute mal, dass die Prioritäten woanders liegen.
Ja.
Gut. Und dann gab es neue Gerüchte, neue Details zu den hoffentlich kommenden ersten Over-Ear-Kopfhörern von Apple mit Active Noise Cancelling. Also generell sind es ja von Apple dann die ersten Over-Ear-Kopfhörer. Ob sie Active Noise Cancelling haben oder nicht, das ist jetzt in dem Fall uninteressant. Für den Kunden nicht uninteressant, aber mein Gott, bilde ich heute wieder Schachtelsätze. es ist der erste Over-Ear-Kopfhörer, ob mit oder ohne ANC, direkt von Apple. So, er soll aber ANC natürlich haben, das mal ganz am Rande. So, und da gab es jetzt eine erweiterte Gerüchtekette, die dort noch etwas die vorhandene Gerüchtekette erweitert hat. In der Vergangenheit haben wir davon gesprochen, dass man das Ganze mit magnetischen Ohrpolstern gestalten will, um das Ganze anzupassen und dementsprechend für die Kunden auch zu individualisieren, dass man so seinen eigenen Kopfhörer gestalten kann. Das war wohl auch der Anspruch dahinter. Und jetzt ist es so, dass das Ding noch ein paar Sensoren bekommen soll. Der erste Sensor soll sein, dass man Erkennung hat, ob man das Ding auf dem Kopf hat oder ob man das Ding nur umgehängt hat oder abgenommen hat. Und somit werden die Musikstücke oder die aktuelle Wiedergabe gestoppt. Ob es jetzt ein Musikstück ist oder ein Stream ist, ist in dem Fall uninteressant, sondern es wird dann die Wiedergabe gestoppt. Das gibt es auch schon bei Marktbegleitern. Jabra bietet das zum Beispiel an. Das ist jetzt nicht unbedingt neu. Das ist halt nur eine Funktion, wo sich Apple wahrscheinlich bei den Marktbegleitern orientiert hat. Aber eine andere Funktion, die ist nach meiner Meinung einmalig. Ein weiterer Sensor soll in dem Gerät stecken, der feststellt, ob der wie rum der Konsument das Gerät trägt. Das heißt, es ist ja logischerweise wichtig, dass man auch die richtigen Seiten auf hat, links, rechts, dass man das nicht vertauscht. Darum gibt es ja auch die Markierung L und R und man muss den Kopfhörer halt richtig aufsetzen. Das ist bei den bisherigen Kopfhörern nach meiner Meinung überall der Fall. Und die kommenden Apple-Kopfhörer, die angeblich Studio heißen sollen, die haben eine Erkennung drin und können das umschalten. Das heißt, wenn ich kann den aufsetzen, wie ich möchte. Dies wird durch einen Sensor erkannt und gibt dementsprechend die Musik korrekt und richtig wieder. Oder die Inhalte korrekt und richtig wieder. Das ist ein Feature, was nach meinen Augen keinen Marktbegleiter hat. In meinen Augen keinen Marktbegleiter hat.
Nee, wüsste ich jetzt nicht, ja. Hm.
Ja. Finde ich interessant und natürlich heben sie sich natürlich mit so kleinen Dingen von der Masse ab und machen das, denke ich, sehr, sehr interessant. Und das hat natürlich wieder so ein, wie ich das gelesen habe, so ein Begehrlichkeitsfaktor geweckt bei mir, das Ganze.
Ja?
Ja. Bin so ein Kopfhörer-Freak, der gerne mal Kopfhörer testet und ich auch schon einige durchgetestet habe und die stehen eigentlich auf meiner Liste recht weit oben, wenn sie es vom Preis her nicht zu übertreiben. Also, wenn es über 399 geht, bin ich raus. Das nur mal so als Statement.
Es ist halt die Frage, wenn sie wirklich Studio heißen, welchen Qualitätsanspruch beziehungsweise welchen Anspruch generell haben sie denn an den Kopfhörer? Weil wenn du mal guckst, auch gerade was ja im eigenen Haus unter Beats früher als Studio verkauft wurde und wie die preislich gelagert waren, würde Apple ja wahrscheinlich noch mal einen Ticken drüber liegen.
Ja, aber ob sie über den magischen Punkt der 3,99
Warum nicht?
Das ist.
Guck dir mal andere Premium-Hersteller, die in dem Segment tätig sind, was die teilweise für ihre ausrufen.
Ja.
Also ich würde es jetzt nicht für unmöglich halten, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe es mal nicht. Weil irgendwann ist natürlich auch der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, no way, den Weg, den können wir nicht zusammen gehen. Dann geh mal weiter und ich kaufe mir das Ding nicht. Und der ist bei mir eigentlich bei 3,99. Hoffe ich mal.
Ja, wie gesagt, es gibt ja auch durchaus Kopfhörer, die sich Studio nennen, die unter 100 liegen, ja. Aber es ist halt die Frage, welchen Anspruch hat halt Apple? Wo wollen sie sich im Markt positionieren? Und wen sehen sie da als Konkurrent in dem Segment einfach? Mhm.
Die Konkurrenz ist groß, von Jabra angefangen bis zu Sennheiser, obwohl Sennheiser in den Staaten nicht so eine riesen Rolle spielt. Sie existieren dort und sie haben auch sind dort auch vertreten, aber das ist da jetzt nicht so ein Branding wie in Deutschland.
Ja, wobei ich denke mal eher, die sehen sich eher so in der
Bose-Ecke.
Denon Ultrazone vielleicht.
Ja,
Ich weiß nicht, wie hat sich eigentlich Teufel so im Moment entwickelt? Die sind, glaube ich,
ja, aber Teufel ist ja auch kein Konkurrent in den Staaten. Du musst das ja global sehen, das ist ein lokaler Konkurrent und Teufel.
Wobei, da hättest du natürlich gerade, was Staaten betrifft, wie heißt dann die nochmal, die auch mit den In-Ears, ist das Frokel? Vogel, ich glaube Vogel irgendwas, Vogel, weil die sind natürlich auch in einem ganz anderen Preissegment unterwegs. Mhm. Und wenn du mal guckst, dass AKG ja durchaus auch Produkte hat, die ein bisschen weiter oben angesiedelt sind.
Ja, AKG ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Ausnummer. Ich meine, das ist ja auch nochmal eine Premium-Marke im Verbund von JBL. JBL hört ja mittlerweile zur AKG oder AKG zu JBL, wie man es auch nennen mag. Das ist ja dann eine große Suppe mittlerweile. AKG, Harman und JBL. Ja, AKG, denke ich, ist in, kann man durchaus in diesem Bereich der Premium-Kopfhörer ansiedeln. Ne? Ganz, ganz klar. Warte mal,
welche Dinge haben wir gerade auf?
Biodynamic, aber ja, ist auch nicht relevant für den internationalen Markt, auch uninteressant.
Ja, aber die haben doch auch ziemlich teure Studio-Kopfhörer noch im Angebot,
die
oder?
Die haben relativ teure Kopfhörer im Angebot, ja. Ich meine, das
ist klar. Also von daher ist halt immer die Frage, in welchem Segment auch preislich sieht sich halt Apple mit ihren Kopfhörern? Mhm. Das ist halt die Frage.
Klar. Aber ich denke, die Messlatte liegt bei Apple, bei Konkurrenten, die auch international eine Bedeutung spielen. Und der Markt ist nicht so riesig. Das ist, denke ich, Bose, AKG, das sind so, denke ich, die Konkurrenten, die Apple da hat. Vielleicht irgendwann noch im unteren Segment Jabra. Die haben sich auch in der letzten Zeit gemausert.
Ich denke noch nicht mal, dass Apple sich da unbedingt orientiert. Guck doch mal alleine mit ihrem Pro-Display. Was sie sich da als Vergleich geholt haben, hier für 10.000. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Gerät es war, aber die hatten da. Deswegen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da irgendein Beispiel für, keine Ahnung, der Kopfhörer würde beim Wettbewerb, keine Ahnung, 1.500 kosten und bei uns kriegst du für 500. Die gleichen Features oder gleiche Qualität oder so. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, es kommt halt darauf an, was wirklich umgesetzt wird an Features in dem Produkt. Und wenn ich jetzt höre, diese Erkennung, egal wie rum ich das Ding aufsetze, ob ich die Seiten vertausche oder nicht, das ist da völlig uninteressant. Das sind so kleine Funktionen, die natürlich das Produkt abrunden und
das ist natürlich, wenn du so ein Spiegeldesign hast, dass er halt wirklich komplett gleich ist und du hast ja da auch keinen Unterschied. Oder kein Merkmal nochmal, dass du irgendwie halt vielleicht links nochmal den Mikrofon-Halsarm oder so dran hast beim Headset, macht das durchaus Sinn, ja, weil ansonsten müsstest du entweder dir eine Markierung machen oder halt gucken, was ist links, rechts, weil der ist ja nicht kabelgebunden, gehen wir mal fest davon aus.
Davon gehe ich aus, klar.
Ja, von daher hast du ja auch nicht irgendwie, okay, mein Kabel kommt links aus. Links ist dann, wie gesagt, das Kabel dran oder so, ja, dann musst du das ja schon irgendwie, wie gesagt, wenn er dann die Erkennung hat und du nimmst das Ding hoch und es ist scheißegal, ja, ist es okay. Die Frage ist halt wieder, haben sie touchempfindliche Bedienfelder noch am Kopfhörer dran und sind die dann auf beiden Seiten? Weil du hast ja heute auch schon Hersteller, die touchempfindliche Bedienelemente am Kopfhörer haben, aber nur auf einer Seite.
Das ist die Frage, klar. Das,
weil ist wenn Frage. Du den so machst, dass du den aufsetzen kannst, wie du willst und der sich softwaretechnisch oder wie gesagt dann halt das links, den Links-Rechts-Kanal automatisch anpasst, egal wie du ihn trägst, du aber noch Bedienelemente am Kopfhörer haben solltest, müsstest du ja theoretisch auch an beiden Seiten haben, weil du kannst ja dann nicht einfach sagen, okay, du hast normalerweise auf dem rechten Teil nochmal halt eine Möglichkeit, die Lautstärke vielleicht bei Touch zu regulieren, Pause oder sowas zu machen. Was ist dann, wenn du den andersrum aufhast? Musst du dann dran denken, dass du es nur links machen kannst oder hast du auf beiden Seiten? Oder hat der zum Beispiel so eine Funktionalität überhaupt nicht und du kannst alles nur über das iPhone machen? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder halt Siri. Wäre auch nochmal so ein Ding.
Ja, aber ich meine, selbst die AirPods haben ja Hardware-Schalter. Oder Tab-Funktion.
Naja, das könnte man natürlich auch in beiden dann integrieren. Ja.
Das könntest du nämlich auf beiden Ohrmuscheln realisieren, das Ganze. Also, dass er ganz ohne Hardware-Funktion kommt oder ganz ohne Steuerung an der Ohrmuschel kommt, das bezweifle ich. Da wird irgendwas dran sein. Vermute ich mal ganz stark. Ja, und ferner sprechen Sie noch von einem Equalizer, der über Software zu steuern ist. Und davon geht man aus, dass dieser Equalizer natürlich nur in Kombination mit iOS funktionieren wird und dass dann die Android-Kompatibilität etwas eingeschränkt ist und dass diese Equalizer-Funktion bei Android halt nicht zur Verfügung stehen wird. Das ist auch logisch aufgrund der Software und aufgrund der Ansteuerung, die dann halt aus iOS heraus funktionieren soll. Ja. Equalizer ist, denke ich, auch eine ganz interessante Funktion, um nochmal das Ganze ein bisschen individuell den Hörbedürfnissen des Konsumenten anzupassen. Ja. Jo. Mhm. Bin gespannt.
Ja.
Ich denke, die WWDC könnte vielleicht so ein guter Ort sein, um das Ding vorzustellen in irgendeiner Form.
Meinst du?
Ja. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man auf der WWDC keine Hardware zeigt. Das haben sie ja schon öfter getan. Und warum nicht?
Ja, vor allem der Kopfhörer ist ja eigentlich mehr Konsumer.
Ja, okay.
Nicht unbedingt jetzt irgendwas mit Entwickler. Dass du sagst, okay, hier nochmal ein neues MacBook Pro. Ja, damit kannst du nochmal, oder ist Xcode nochmal, keine Ahnung, 1, oder 2,3 Mal schneller als der Vorgänger oder so, ja.
Okay,
du kannst natürlich sagen, du kannst natürlich jetzt super Apple-mäßig Wireless Musik während dem Coden hören.
Homeoffice ist das Stichwort. Nein, ich meine, diese WWDC wird logischerweise sowieso anders sein als alle anderen WWDCs davor. Und von daher können sie auch durchaus sagen, okay, wir stellen dort mal einen Kopfhörer vor. Die Freiheit liegt ja ganz bei Apple. Ich hoffe ja sowieso, dass wir zum Beispiel auch ein iMac auf der WWDC sehen werden. Und vor allen Dingen ein neues Design, also ein komplett überarbeitetes iMac-Design, weil das wird jetzt Zeit. Allein das, die Display-Wände.
Das wird Zeit, ja.
Ja. Gut, dann gibt es noch, bevor wo wir gerade bei AirPods sind, endlich ein Firmware-Update für die normalen AirPods. Da gab es ja in der Vergangenheit auch Probleme hinsichtlich dahingehend, dass die Austausch-AirPods mit einer aktuelleren Firmware ausgeliefert worden sind, als die AirPods, die beim Kunden sind. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es da diese Diskrepanzen gab im Support und im Endeffekt nur noch ein Hardware-Austausch geholfen hat, also die Geräte beide auf den aktuellen Stand zu bringen. Und jetzt gibt es eine neue Firmware, die sich da nennt 2D15. Interessant ist bei der Firmware, sie haben sich jetzt namenstechnisch angepasst. Die heißt jetzt genauso wie bei den AirPods Pro. Also sind jetzt auf einer aktuellen Versionsnummer oder beide sind auf der gleichen Versionsnummer. Das ist noch ganz interessant. Ja, und was das Ding kann und was das Ding was die Firmware behoben hat an Fehlern, ist nach wie vor unbekannt, weil wie gewohnt gibt es dazu keine Release Notes. Das weiß bisher nur Apple. Ich vermute mal, der Hauptgrund war, dass sie da jetzt erstmal auf dem aktuellen Stand sind, aber es muss natürlich auch vorher Fehler gegeben haben, weil sonst hätten sie ja keine neue Firmware rausgebracht.
Ja, wahrscheinlich schon.
So, dann gibt es noch ein Update von einem relativ erfolgreichen Gaming-Controller für iOS. Es ist auch ein MFI-zertifiziertes Produkt, nämlich dem SteelSeries Nimbus. Es gibt jetzt den Nimbus Plus. Das ist jetzt das Nachfolgemodell. Der hat etwas andere Steuerung, etwas andere Joysticks, die etwas mehr können. Habe ich mich aber nicht genau eingelesen, weil das habe ich das relativ zum Schluss gelesen habe in der Vorbereitung für die heutige Sendung, aber ein wichtiger Punkt ist, wir haben eine höhere Akkulaufzeit und die liegt nämlich bei 50 Stunden. Also da haben sie deutlich was getan im Vergleich zum Vorgängermodell. Und das Ding wird in der ersten Zeit oder in den ersten paar Monaten wahrscheinlich nur bei Apple zu kaufen sein für den schlappen Preis von 70 US-Dollar. Ja, nach wie vor eines der meistbeworbensten Produkte im Gaming-Controller-Bereich von Apple. Der Markt ist auch nicht so riesig, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja, habe ich noch nie getestet. Viele sagen, das Ding soll super gut sein, aber bei der geringen Auswahl am Markt ist es auch nicht schwer, der Beste zu sein, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Du als Spieler.
Wie war das mit so der Einäugige unter den Blinden, meinst du?
Aber du warst nie so der iOS-Spieler mit Game-Controller und so ein Kram.
Mit Controller, nee.
Nee, okay. Nee.
Weder am iPad noch Apple TV und auf iOS. Mein Gott, da alle auf dem iPhone, dann halt per Touch auf dem Bildschirm. Ja, das war's dann. Wobei, so viel spiele ich ja da eigentlich nicht. Auf dem iPhone im Moment ab und zu mal so einen kleinen Autoklicker, den man da hat. Ja. Dem einen oder anderen wird das Genre wahrscheinlich was sagen. Und das war's dann auch. Also wenn ich spiele, dann am PC. Mhm. Also wenn ich die Zeit dazu habe. Ansonsten, wie gesagt, auch so, ja, vielleicht früher mal noch so hier diese Match-Dinger, hier diese drei, aber ich kann gerade mal gucken, was habe ich denn hier auf meinem iPhone überhaupt drauf? Genau, Clicker Heroes. Noch ein Puzzle spielen, das war's dann, ne? Alle iOS spielen. Das Einzige, was ich dann habe, sind halt Apps für Spiele. Ich habe Steam zum Beispiel die App drauf. Ich habe die Destiny 2 App drauf. Ja. Ich habe Dim natürlich, ja, für Destiny drauf. Ich habe Find Xur, ja, für Destiny drauf. Was ich jetzt auch drauf habe, ist Call of Duty, weil ich habe vor einigen Wochen halt mit Call of Duty 2019 angefangen, beziehungsweise dann auch natürlich Warzone, nicht nur Multiplayer, sondern auch Warzone, und habe da halt die Call of Duty App drauf, um da halt ab und zu mal ein bisschen mir die Statistiken anzugucken. Wie ist denn meine Ratio so, ja. Aber ansonsten, also gespielt wird auf eigentlich iOS kaum, selten.
Okay.
Von daher auch kein Controller. Genauso früher, wo wir ab und zu mal gesprochen hatten über die Controller, wo man das iPhone ja zum Beispiel reinmacht. Dass du wie früher hier dein Game Gear, dein Lynx oder so, dann halt noch nie getestet. Also, sehe ich auch keine Veranlassung
so,
mehr.
So rechts und links dann die Gamepads den Controller.
Ja. Dann hast, ja, genau.
Ja, letztendlich interessantes Konzept, aber...
Und wenn wir über Game Gear und Lynx zum Beispiel sprechen, sieht man auch mal, wie alt man ist.
Das war meine letzte Konsole, mit der ich intensiv gespielt habe. Ich hatte danach natürlich in Anführungsstrichen in der Neuzeit noch ein paar andere Konsolen. Also meine letzte Konsole war ein 3DS, aber das ist ja auch schon uralt, das Ding. Und das hatte ich auch aus rein bastlertechnischen Gründen, weil da konnte man ja tolle Dinge mitmachen, die man mit den nachfolgenden Konsolen nicht mehr so einfach machen konnte, wie mit dieser recht simplen Lösung, wo man auch backupte Spiele mitspielen konnte, sagen wir es mal so.
Und wie gesagt, mir kamen jetzt Game Gear und Lynx sogar noch eher in den Kopf als die PS Vita, ja.
Die hatte ich auch noch, die ich irgendwo noch habe.
Ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, welche Spiele habe ich denn da am meisten gezockt. Ist aber eigentlich auch egal, ja. Aber wie gesagt, selbst die PS Vita kommt mir erst jetzt, ja, nachdem ich die anderen schon genannt hatte, in den Sinn, ja. Und die ist ja eigentlich noch mehr eigentlich da dran, vom Display her, etc., an einem iPhone, ja.
Die erste PS Vita, die hatte ja so ein merkwürdiges Format. War das nicht so eine halbrunde? Nee, es war eine runde Scheibe. Wie hieß denn das Ding, Mensch? Hinten mit so einem Laufwerk noch dran. Halbrunde Scheibe? Nee, halbrund weiß ich nicht. Sie war schon rund, die Scheibe. Sie war schon rund.
Nee, du meinst die PSP?
Ja, PlayStation Portable hieß das Ding doch. Das war vor der Vita, genau. Das war meine letzte.
Genau, die Vita war ja der letzte. Die gibt es
ja, die hatte ich nicht. Die hatte ich nicht.
Mittlerweile.
Ich hatte die PSP, die PlayStation Portable hieß die doch, ne?
Genau, da konntest du sogar hier per Hardware-Hack konntest du da ja viel machen, ne?
Ja, da hatte man ja noch einen physischen Datenträger und
Karten hast du bei der Vita ja auch noch.
Ja, aber nicht mehr dieses optische Laufwerk, wo du hinten richtig so ein, das ist ja nur eine Karte.
Hat mich immer an Minidisc erinnert.
Ja, so ähnlich war es auch und die Dinger
war ja auch Sony. Im Prinzip.
Wahnsinniges Laufwerk, was da hinten aufgeklappt worden ist und hat das Ding natürlich wahnsinnig groß gemacht, ja. Mhm.
Ja, für damals war ich so am Glück, ja. Aber egal, wir sind ja hier nicht der
lang
Spiele-Podcast.
Nee, aber da sieht man mal, wenn man sich lange mit der Technik nicht beschäftigt, dann schmeißt man die PSP mit der PS Vita durcheinander, was ja so viel miteinander nicht mehr zu tun hat.
Beides Handhelds von Sony.
Ja, schon richtig, aber liegen relativ weit auseinander, glaube ich, zeitlich.
Das darfst du mich jetzt gar nicht fragen, weil von PSP gab es ja auch mehrere Versionen.
Ja, yeah. Ich glaube, gab es eine PSP Lite, gab es auch, oder? Keine Ahnung. Ich will jetzt hier kein Halbwissen verbreiten. Keine Ahnung, um Gottes Willen.
Da sind wir doch gut drin.
Irgendwas müssen wir ja auch können, ne?
Ja, genau.
Gut, aber zum Schluss wollte ich noch einen kurzen Artikel erwähnen, der relativ interessant klingt. Und nicht nur interessant klingt, sondern auch interessant ist, dass es weitergeht mit der Produktionsstandort-Diversifizierung. Mein Gott, was ein schönes Wort. Mhm. Apple möchte in Indien noch weiter Fuß fassen und das Gerücht gab es ja schon lange, dass es dann noch weiter vorangehen soll und dass noch mehr Produkte aus Indien kommen sollen in Zukunft. Und da sieht es jetzt so aus, dass es da konkrete Pläne gibt und dass es da auch konkrete Gespräche gibt mit hochrangigen Regierungsbeamte aus Indien. Es gibt auch, einen begleitenden Artikel zu. Und da konnte man rauslesen, dass Apple plant, ein Fünftel der iPhone-Produktion nach Indien zu verlegen. Und das würde bedeuten, dass man einen Produktionsumsatz von 40 Milliarden US-Dollar jährlich dorthin verlegt. Foxconn ist ja schon seit Jahren dabei, auch dort Produktionsstätten zu errichten und das Ganze weiterhin voranzutreiben. Und wie gesagt, im Moment werden die Pläne immer konkreter und auch die Flagship-Geräte dort zu produzieren und nicht nur die Budget-Geräte, die ja ohnehin schon zum größten Teil in Indien gebaut werden, weil es natürlich auch ein Markt ist dort, ganz klar, weil gerade die Einstiegsgeräte, iPhone SE etc. sind natürlich prädestiniert für den indischen Markt.
Ja, wobei das 11er muss sich in Indien auch sehr gut verkauft haben.
Das mag durchaus sein, klar. Ist ja auch in einer ganz anderen Preisliga als die Pro-Geräte, klar. Ja. Und es macht natürlich auch Sinn, eine Produktionsdiversifizierung durchzuführen und das sich jetzt nicht nur abhängig von China zu machen. Und dieser Handelskrieg, der ist ja immer noch so im Laufen. Die ganzen Zölle etc., was da abgeht, das ist ja immer noch nicht beigelegt, das Ganze. Und es ist immer noch ein großes Hin und Her. Und von daher macht es Sinn, das Ganze auf mehrere Beine zu stellen und das Ganze zu diversifizieren, klar. Mhm. Jo, wir verlinken den Artikel in den Shownotes und den kann man sich mal durchlesen. Sehr, sehr interessant. Und da sind auch so ein paar Background-Infos drin, auch bezüglich der hochrangigen Regierungsbeamte, mit wem und was dort verhandelt wird. Jo, gut. Dann würde ich sagen, hätten wir die Sendung doch für heute durch, oder?
Ja, haben wir auch wieder das Ende erreicht, jawohl.
Das geht doch schnell, schneller als man denkt. Denkt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ding dicht und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl.
Okay, bis dann. Tschüss.